Hallo und willkommen zur 52. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ich bin einfach glücklich. Ja, warum? Weil wir haben endlich die erste Nintendo Direct 2019 gesehen. Klar, gab es im November noch eine Direct zu Super Smash Bros. Ultimate. Aber die letzte allgemeine Direct war tatsächlich Mitte September 2018. So lange mussten wir nun warten. Ja, im Internet wurde quasi wöchentlich mit einer Direct gerechnet. Und man wurde jede Woche enttäuscht. Warum wurde damit gerechnet? Ganz klar, das bekannte Line-Up von Nintendo für 2019 ist bisher noch recht schmächtig. Und deswegen haben alle gehofft, dass bald ein Ausblick auf 2019 uns gewährt wird. Und das war jetzt endlich der Fall. Zuvor hatte Nintendo am 23. Januar eine Indie-Highlights gezeigt. Am 25. Januar wurde dann die Bombe geplatzt, dass Metroid Prime 4 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und die Entwicklung sogar komplett neu gestartet wurde, diesmal mit den Retro Studios als Entwickler. Anfang Februar kündigte Nintendo noch Dr. Mario World für Smartphones an, welches im Frühsommer erscheinen wird und durch Ingame-Käufe finanziert wird. Nintendo gab auch bekannt, dass die Nintendo Switch Online Service der Abo-Dienst über 8 Millionen Abonnenten mittlerweile hat. Also 8 Millionen Menschen zahlen da die 20 Euro im Jahr. Apropos Nintendo Switch Online, die Spielebibliothek des Services wurde um die beiden NES-Klassiker Kirby's Adventure und Super Mario Bros. 2 erweitert. Schöne Sache, gerade das Kirby-Spiel finde ich sehr gelungen. Ja, und ansonsten, was gab's noch? Ja, es mehren sich die Gerüchte, dass Nintendo, dass Microsoft Xbox Live auf die Switch bringen wird. Näheres soll dann auf der Game Developers Konferenz Mitte März bekannt gegeben werden. Also plattformübergreifende Erfolge und die ganzen sozialen Features von Xbox Live auf der Switch, das hätte dann irgendwie was. Alles ganz nett, aber wir wollen doch jetzt mal den Elefanten im Raum quasi uns anschauen. Daher thematisiere ich einfach jetzt das, weswegen ihr diese Episode anhört. Die Nintendo Direct vom 13. Februar 2018, die fast 37 Minuten Laufzeit hatte. Und es ging direkt gut los. Man sah eine Szene aus Super Mario World und irgendwie als ich noch so Main Theme da so mitsummte, war klar, das ist Super Mario Maker. Aber Moment, Interface ist neu und irgendwie, man konnte jetzt Schräge errichten. Und verdammt nochmal, das ist Super Mario Maker 2 für die Nintendo Switch. Als Fan der 2D Marios hat mich das sehr gefreut. Auch wenn ich selber Mario Maker 1, ja, zwar gespielt habe, aber ich baute keine Levels. Und auch die oft oder lange habe ich dann auch nicht gespielt, weil das wurde mir irgendwie schnell langweilig, denn mir fehlte ein Story-Modus. Und deswegen bin ich sehr gespannt, welche Neuerungen die Fortsetzung jetzt bieten wird. Wir haben in dem kurzen Trailer irgendwie gesehen, An-Ausschalter, selbst scrollende Level, neue Gegnertypen, neue Items. Also von daher wird das schon interessant. Als neuen Grafikstil konnte man dann auch sehen, dass Super Mario 3D World hinzugekommen ist, sprich mit Katzen Mario die 2D-Welten unsicher machen. Das wird dann künftig gehen. Das Spiel soll im Juni 2019 erscheinen. Von daher wunderbar. Das war, finde ich, ein sehr guter Einstieg für so eine Direct. Ich freue mich auch, dass das jetzt ein Port ist, dass es kein Port ist, sondern irgendwie eine Fortsetzung. Andererseits, gut, Mario Maker für Wii U erschien irgendwie, ich glaube, September 2015. Von daher wurde es auch mal Zeit für eine Fortsetzung, anstatt irgendwie eine Ultimate Edition als Port oder irgendwie sowas. Ja, nach dieser Ankündigung übernahm Yoshiaki Koizumi die Moderation. Und der zeigte dann direkt neues Gameplay zu Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order. Ich feiere dieses Spiel immer noch ab, weil irgendwie ein Action-Rollenspiel mit 4-Spieler-Koop im Marvel-Universum, das muss irgendwie einfach gut werden. Guardians of the Galaxy, Avengers, X-Men, alle sind dabei. Die Charaktere bekommen Erfahrungspunkte durch die Kämpfe, leveln sich hoch, schalten so neue Fähigkeiten an, also wirklich richtige Rollenspielelemente. Jeder Charakter besitzt einen starken Spezialangriff. Zusammen mit Freunden kann man die dann irgendwie sich zusammentun und dann Synergieangriffe verknüpfen, also die Angriffe so synergiemäßig verknüpfen und dann natürlich ultimativ extrem viel Mega-Schaden anzurichten. Optisch ist das Spiel nicht so herausragend. Ich erwarte auch keinen Wertungshit, aber Spaß wird es, denke ich, machen, besonders im Koop. Und das ist halt so ein bisschen so ein Diablo-mäßig, kommt das so ein bisschen rüber. So ein Action-Rollenspiel, nur halt, wie gesagt, im Marvel-Universum. Sommer 2019 ist der angepeilte Veröffentlichungszeitraum. Ich bin mal gespannt. Die Puzzle-Serie Boxboy erscheint demnächst auch für die Switch, bekommt diesmal einen Zweispieler-Modus. Und ja, letzteres sieht auch wieder nett aus, weil man dann im Koop-Modus gemeinsam versucht, die Rätsel zu lösen, durch die Level zu kommen. Das Spiel erinnerte mich an in diesen Passagen entfernt, wirklich entfernt, an Snipperclips. Man kann irgendwie, wenn man die Story durchgespielt hat, mit einem Coolie eine langen Box spielen. Insgesamt soll es 270 Level geben. Das Ganze heißt dann, wenn es hier am 26. April erscheint, Boxboy und Boxgirl, also passend zu dem Zweispieler-Modus, und kommt dann in den eShop. Entwickler ist übrigens die Hell Laboratory, die ihr durch die Kirby-Serie wahrscheinlich kennt. Ja, dafür kündigte man dann Neuigkeiten zu Captain Toad Treasure Tracker an. Das gibt's ein neues kostenloses Update, womit dann alle Levels im Zweispieler-Modus zu spielen sind. Außerdem wird ein kostenpflichtiges Update veröffentlicht mit 18 neuen Herausforderungen und 5 neuen Levels. In dem Trailer sah man dann irgendwie ein Schiffswrack, Süßigkeitenkönigreich. Ich meine, sieht knuffig aus. Ich mag Captain Toad sehr. Leider wurde nichts zu dem Preis gesagt. Spätestens am 14. März werden wir dazu mehr wissen, denn dann soll der DLC veröffentlicht werden. Ich hoffe, dass das nicht so teuer wird. Also so, weiß ich nicht, 5-6 Euro wären, glaube ich, das Maximum, was ich ausgeben würde. Weil es sind ja nur ein paar Levels, wobei wir auch nicht wissen, wie lange die Spielzeit ist. Aber wie gesagt, das Spielprinzip von Captain Toad feiere ich sehr. Ich hätte auch mich sehr über einen Captain Toad 2 gefreut. Ich finde, das ist ein grandioses Spiel. Das funktioniert auf der Wii U, hat das super funktioniert. Auf der Switch funktioniert das auch klasse. Jetzt mit dem Mehrspielermodus, super. Es bleibt aber schon die Frage, warum Mehrspielermodus nicht direkt im Port dabei gewesen wäre oder die 5 Level. Also dann hätte man im letzten Jahr einfach so eine Gold-Edition irgendwie veröffentlicht. Erweiterter Port mit 2-Spieler-Modus und den Levels, das hätte irgendwie schöner gewesen, weil jetzt können die Retail-Käufer, müssen schon wieder Sachen runterladen, weil sie gar nicht die Komplettedition haben. Und sowas finde ich dann etwas schade. Ja, weiter ging es mit Bloodstained Ritual of the Night. Ein Sidescroller-Spiel, was an die alten Castlevanias erinnert, jedoch mit moderner Grafik, also kein Retro-Look. Habe ich richtig Bock drauf, ist ja auch schon lange in Entwicklung, gab es damals mein Kickstarter. Ja, und ich kann es halt kaum erwarten, als Miriam auf Monsterjagd zu gehen. Nett ist irgendwie auch, dass man die Levels umdrehen kann, also Gravitation, also Level auf den Kopf stellen. Die Gegnerkräfte können absorbiert werden. Also finde ich alles sehr interessant. Metroidvanias mag ich sowieso. Sommer 2019 soll es dann endlich erscheinen. Und die nächste Ankündigung, die hat mich mindestens genauso gefreut. Dragon Quest Builders 2. Ich liebe die Dragon Quest Serie und ich liebe Dragon Quest Builders. Letzteres sogar so sehr, dass ich es mir für die Switch nochmal kaufte. Ich besitze es eigentlich auch schon für die PlayStation 4. Es ist ein Minecraft mit Quests in Dragon Quest Optik. Was will ich eigentlich mehr? Der Story-Modus war für mich immer das Highlight. Dorfbewohnern helfen, die Stadt aufzubauen und dann am Ende so eines Kapitels so gemeinsam eine große Schlacht zu bestreiten gegen so Endgegner. Fand ich immer sehr cool. Diesmal gibt es auch Mehrspieler-Modus, also lokal oder im Online im Koop Städte bauen. Perfekt. Auch kann die Spielfigur nun sporten und mit so einem Segel durch die Luft gleiten. Man kann in die Ego-Perspektive wechseln, damit es dann noch mehr Minecraft-Feeling gibt. Oder eben auch Ego-Perspektive waren ja früher auch die Kämpfe in Dragon Quest. Die neue Map ist in NES-Optik gehalten. Da ja, werden alle Retro-Gefühle komplett befriedigt. Also ich freue mich sehr, also es ist fast eine Untertreibung, wie sehr ich mich freue. 12. Juli 2019 geht es los. Ja, und dann wurde meine Freude sogar noch getoppt. Also denn endlich wurde Dragon Quest 11 für die Switch gezeigt und das sah gut aus. Also wirklich, klar, nicht so gut wie die PS4-Fassung, aber ich hatte viel Schlimmeres befürchtet. Dragon Quest 11 war eines der ersten Spiele, die für die Switch angekündigt wurden, aber man sah eben nie Gameplay. Und das Spiel wurde immer weiter verschoben. Ich bezweifelte irgendwann sogar einen Release vor 2020. Ja, und jetzt endlich Dragon Quest für die Switch, denn ich verbinde die Serie mit Nintendo. Natürlich ist Square Enix der Entwickler, aber Nintendo hat die Serie hier bekannter gemacht. Ich erinnere an die DS-Remakes von Teil 4 bis 6 sowie den Exklusivtitel Dragon Quest 9. Teil 7 und 8 kamen als Remakes wiederum für den 3DS raus. Ich besitze sie alle und wartete eigentlich immer so auf Teil 11, den ich mir dann doch in der Collector's Edition im letzten Jahr für die PS4 kaufte, aber wiederum nicht lange gespielt habe, da der Soundtrack der wurde da versaut, denn der liegt nur als MIDI-Gedudel vor und es nervte mich zusehends, dass aus meiner 5.1-Anlage ständig so ein MIDI-Gedudel kam, zumal bei der Collector's Edition halt ein orchestraler Soundtrack dabei war und dann hat man halt gehört, wie die Musik hätte hören sollen und so hätte ich halt gerne im Spiel gehabt. Und ja, und genau diesen Minuspunkt, den behebt jetzt die Switch-Fassung, denn erstmals ist Orchestermusik vorhanden. Und ja, ich weiß, ich dachte damals ja auch erst, ah jo, MIDI wird schon nicht so schlimm sein. Doch war es. Also für mich ist das ein Grund gewesen, warum ich als Dragon Quest Fan das Spiel nicht lange gespielt habe. Und ja, letztendlich meine Collector's Edition für die PS4 irgendwie im Schrank verstaubt. Und ja, jetzt warte ich erst recht auf die Switch-Fassung, wo ich weiß, dass mein Hauptkritikpunkt beseitigt ist, wir endlich anständige Musik in-game haben. Das ist klasse. Und das Spiel ist großartig. Es wurde toll bewertet. Es ist ein klassisches JRPG, wo es natürlich unzählige Nebenmissionen gibt. Und dann kann man im Casino spielen, Pferderennen bestreiten. Es gibt ein Crafting-System, womit man eingesammelte Materialien zu Waffen, Rüstungen und Zubehör schmieden kann. Ich freue mich einfach, diese Open World in 3D genießen zu können und das eben auch auf der Switch Mobile. Also das finde ich auch so gerade bei auch wenn ich eher am TV spiele, aber auch gerade so, wenn man grinden muss oder irgendwie sowas, dann wäre es ganz bequem, wenn man dann auch irgendwie mobil das nebenbei so ein bisschen erledigen kann. Finde ich das klasse. Und der Witz ist, ich kann das nicht nur in 3D machen. Und das ist jetzt absolut genial. Man kann jederzeit von der schönen 3D-Grafik in die Retro 16-Bit 2D-Optik wechseln. Also die Switch-Fassung ist quasi die PS4-Version und die 3DS-Fassung vereint. Und das ist so großartig. Als ich das gesehen habe, ist mein Gehirn explodiert so ungefähr. Denn ich mag die alten 16-Bit-Spiele sehr. Und ich war schon sauer, dass die 3DS-Fassung, die eben genauso aussieht, nur in Japan erscheinen wird. Ich habe gedacht, Mensch, warum könnte die 3DS-Fassung nicht auch noch bringen und so. Ich hätte mir tatsächlich zweimal gekauft für 3DS und für Switch. Und jetzt bekomme ich aber in der Switch-Fassung einfach beides. Weil ich kann jederzeit zwischen 3D und 2D wechseln. Und das ist Hammer. Das ist so großartig. Neues weiterhin auch, dass das Spiel englische und japanische Sprachausgabe haben wird. Und zu guter Letzt gibt's auch noch für jeden Hauptcharakter neue Handlungsstränge. Also das ist wirklich so ein Megapaket. Es ist, ja, die ultimative Dragon Quest 11 Fassung und die gibt's nur für die Switch und folgerichtig heißt das Spiel jetzt auch Dragon Quest 11 S. Streiter des Schicksals, definitive Edition und wie ich eben erwähnt habe, exklusiv für die Switch. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass nach den ganzen Verschiebungen und des gefühlten Entwicklerchaos alles noch einmal so gut gehen wird. Für die ganzen Neuerungen nehme ich es auch gerne im Kauf, dass das Spiel erst rund ein Jahr nach der PS4-Fassung erscheinen wird. Im Herbst 2019 ist es dann endlich soweit. Puh, und um dann wieder runterzukommen, zeigte dann irgendwie Bandai Namco Disney Zum Zum Festival. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist eine Art Minispielsammlung für bis zu 4 Spieler, wo man irgendwie gegeneinander oder miteinander spielen kann. Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Erscheint 2019 und irgendwie bin ich gedanklich immer noch über Dragon Quest. Weiter ging es auch mit dem Update von Starlink Battle for Atlas. Das, da in dem neuen Update sollen irgendwie neue Missionen drin sein, Rennmodus, neue Gegner soll es geben. Ist irgendwie alles schön und nett. Gefühlt ist das Spiel gefloppt. Also es war so schnell im Abverkauf, im Ausverkauf vor Weihnachten. Krasser Preissturz gab es da. Ja, ich denke, auf der Switch lief es dank Star Fox einigermaßen solide. Und eigentlich zeigte mir das Spiel nur, dass ich gern ein neues, klassisches Star Fox von Nintendo selbst hätte. Ja, das wäre schön. Ja, auch in so einer Grafik, weil die Grafik fand ich das echt nicht so schlecht, das Starlink. Ja, Rune Factory 4 Special wurde noch gezeigt. Das ist halt eine Mischung aus Harvest Moon und einem Rollenspiel, also japanischen Rollenspiel. Daher für mich definitiv interessant. Optisch darf man halt echt nicht zu viel erwarten. Es handelt sich hier um einen Port eines 3DS-Spiels. Also bekommt man quasi das 3DS-Spiel in HD. Dann als Neuerung gibt es irgendwie noch, dass die Charaktere heiraten können. Und irgendwann 2019 soll das Spiel dann veröffentlicht werden. Und direkt danach wurde dann noch gesagt, dass sich Rune Factory 5 für die Switch in Entwicklung befindet. Dazu wurde aber sonst nichts gesagt, außer wir entwickeln gerade dran. Was sicherlich für die Fans richtig cool ist. Ja, und dann ging es auch schon wieder mit Rollenspielen weiter, denn irgendwie Rollenspiele waren jetzt ja schon durchaus ein Thema bei der Direct. Und zwar die Entwickler von I Am Setsuna und Lost Sphere, die sitzen an einem so düsteren Action-Rollenspiel namens Odinaki. I Am Setsuna gefiel mir ja schon, da importierte ich mir die Retail-Fassung sogar von damals. Ja, Lost Sphere hat mich noch nicht so angemacht. Ja, der Stil von Unyaki, der sagte mir dagegen schon wieder zu. Das ist halt eben auch, weil es jetzt so ein Action-Rollenspiel mehr ist. Und die Welt scheint interessant. Und ich habe es irgendwie, geht es da sehr um Tod und düster. Und Trauer ist aber verboten bei den Menschen. Und man handelt zwischen Tod und Lebenden. In den Kämpfen rettet man dann irgendwie Seelen, die wiederum neue Fähigkeiten im Kampf freischalten. Ja, und zwischen denen kann man dann situationsbedingt wechseln. Das erinnert mich dann an Xenoblade. Da hat man ja auch die Blades gewechselt. Im Sommer 2019 soll das Spiel von Tokyo RPG Factory erscheinen. Das ist ja, wie gesagt, so eine kleine ein kleines Entwicklerstudio von Square Enix, die eben solche kleineren Rollenspiele machen sollen, die sehr oldschoolig wirken. Und deswegen bin ich da per se mal gespannt drauf. Ja, und vor lauter Rollenspielen ist jetzt auch mal wieder ein Jump'n'Run angesagt. Yoshi's Crafted World wurde gezeigt, und zwar neue Spielszenen und es wirkt halt immer noch hübsch, also wunderhübsch, zuckersüß. Es wurden auch Levels mit Fahrzeugen und Flugzeugen und Bosskämpfe gezeigt, aber das Beste war, dass direkt nach der Präsentation eine Demo-Version im eShop bereitgestellt wurde. Ich habe die natürlich schon gespielt, ist auch recht kurz, da es sich ja eigentlich nur um das erste Level handelt und jedes Level kann man das zweimal spielen, also einmal Vorderseite, einmal Rückseite, je nachdem entdeckt man dann andere Geheimnisse oder Gegner. Natürlich war das Level viel zu leicht, allerdings machte es mir Spaß, zumal man auch jetzt mit den Eiern, dass man die im 3D-Raum verschießen kann. Ich denke, jeder, der Woody World mochte, der wird auch Crafted World mögen. Macht euch einfach selber ein Bild davon und ladet euch die Demo runter. Für einen Ersteindruck ist das sicherlich gut. Und ja, und dann ging es auch schon weiter mit Fire Emblem Three Houses. Ich liebe die Fire Emblem Serie und die Verschiebung auf 2019, das schmerzte mich dann im letzten Jahr schon etwas. Aber hey, dafür kann ich mich jetzt auf dieses Jahr freuen. Im neuesten Teil walten 3 Mächte über das Land. Im Süden herrscht das Atristianische irgendwie Kaiserreich. Im Norden liegt das Heilige Königreich Ferges und im Osten herrscht ein Bund aus Adligen, die Allianz von Leicester. Und der Kniff ist jetzt, dass diese drei Reiche halt eigentlich harmonisch nebeneinander existieren. Und man startet als Held in einer Söldnergruppe seines Vaters, reist zum Kloster Garrick Mamach, glaube ich, hieß das, und übernimmt dort die Rolle des Lehrers, Ausbilders. Und in diesem Kloster, das halt genau im Zentrum dieser drei Herrschaftsgebiete liegt, das gehört der Kirche von Syros und beherbergt die Militärakademie des Landes. Und alle Studenten gehören eins der drei Häuser an. Und als Lehrer unterrichtet man eben die, man wählt ein Haus aus und unterrichtet dann die entsprechenden Studenten, lernt die Sprecher der anderen Häuser kennen, sowie andere Persönlichkeiten natürlich. Und der Unterricht sind dann natürlich FE-typische Missionen. Aber in der Akademie kann man dann auch trainieren, diverse Fähigkeiten freischalten. Die Studenten können miteinander abseits von Kämpfen reden oder interagieren zumindest, so dass das die irgendwie eine bessere Beziehung zueinander aufbauen und dadurch wiederum andere Fähigkeiten im Kampf freischalten. Permadeath wird es wahrscheinlich eh wieder geben, es gehört einfach zur Serie dazu. Irgendwie spielt man hier so einen klassischen Schulfilm halt nach, nur dass der halt im Fire Emblem-Universum spielt. Optisch macht das Spiel immer mehr her, also da finde ich schon, dass sich das verbessert hat gegenüber letzten Jahr, auch wenn ich den Eindruck habe, dass irgendwie mehr gehen würde. Dieser unterbrechungsfreie Wechsel von Zwischenanimationen zum Kampfbildschirm finde ich dagegen sehr gelungen. Ich bin auch auf dieses Schulsetting gespannt, also wie sehr mir das am Ende auch zusagen wird, und freue mich auf den 26. Juli, denn dann wird das Spiel exklusiv für die Switch erscheinen. Und natürlich nicht nur in einer normalen Fassung, sondern auch in einer limitierten Edition, die dann ein Artbook, Steelbook, USB-Stick mit Soundtrack und ein Freehouses-Ansteckerset beinhalten wird. Und wahrscheinlich wird das Ding wieder viel zu schnell ausverkauft sein, weil das ist so das Problem der ganzen Fire Emblem Limiteds, dass die irgendwie immer ganz schnell weg sind. Außer Shadows of Valencia, das hat ein bisschen länger gedauert. Hat man auch sehr lange noch bekommen. Ich muss aber auch sagen, auch wenn sich Koizumi dann noch entschuldigte, dass Fire Emblem erneut verschoben wurde, weil es war ja eigentlich für Frühjahr 2019 angekündigt, jetzt kommt es halt im Juli, beziehungsweise Ende Juli, das ist schon auch ein größerer Kritikpunkt irgendwie der Direct für mich, dass fast alle Spiele, die gezeigt wurden, irgendwie erst ab Sommer erscheinen. Weil man hat ja schon gehofft mit, ja, zeigt mir auch was fürs erste Halbjahr. Und jetzt ist so, ja, hey, im Juli kommt das, im Juni, Ende Juni kommt das, im Ende Juli kommt das, im August kommt jenes, im September das. Und ich denke, ja, das ist schön, wir haben gerade irgendwie Februar und was kommt denn im März, April, Mai? Was ist damit eigentlich? Naja, gut. Immerhin gab es dann ein Spiel sehr bald, und zwar wurde Tetris 99 vorgestellt und das konnte man auch direkt nach der Präsentation runterladen, immerhin, sehr schön. Trotzdem bleibt meine Kritik von eben durchaus bestehen. Auf die Idee, ein Battle Royale Tetris zu machen, da muss man erstmal drauf kommen. 99 Spieler spielen dann online gegeneinander und am Ende kann halt nur einer gewinnen. Und ja, für viele dürfte das allein schon Grund genug sein, sich dann das Nintendo Switch Online Abo zu gönnen. Weil das Spiel, also der Puzzle-Klassiker, der ist kostenlos verfügbar, wenn man das Abo hat und dann kann man das spielen und war sehr spaßig. Es ist halt ein Tetris im krassen Multiplayer-Gefecht und sehr, sehr schön. Für Herbst 2019 wurde dann noch das Multiplayer-Action-Spiel Dead by Daylight angekündigt. 4 Überlebende werden von einem Killer durch eine Karte gejagt. Dabei werden die Überlebenden und der Killer jeweils von Menschen gespielt, also menschlichen Spielern. Und das Spiel endet, wenn entweder alle tot sind oder irgendwie die geflüchtet sind. Und vom Konzept her klingt das interessant, aber die Optik sagte mir irgendwie gar nicht zu. Und ich weiß auch nicht, wie lange mich persönlich so das Spielprinzip fesseln würde. Also das ist so, das klingt so nach einem Spiel für mich, dass ich irgendwie einen Abend mal spiele und danach ist es wieder gut. Aber ich denke, andere, die mehr Multiplayer-Freunde sind, die, ja, für die ist das vielleicht was. Noch ein Spiel, wo ich die Faszination noch nicht verstanden habe, das ist Undertale. Und aber Fans würden sich dann darüber freuen, dass es bald ein neues Abenteuer vom Entwickler Toby Fox geben wird. Und zwar erscheint Deltarune für die Switch. Das ist ein episodisches Rollenspiel im Undertale-Universum. Und Kapitel 1 wird am 28. Februar erscheinen, und zwar kostenlos. Die weiteren Kapitel werden dann halt Geld kosten, aber das erste Kapitel ist kostenlos und vielleicht schaue ich mir das da auch nochmal an, weil Undertale ist ja so gut bewertet worden und alle lieben es gefühlt. Ich muss dem einfach mal eine Chance geben. Ja, apropos Chance geben. Es gab noch ein paar Infos zu Daemon X Machina und vor allem eine Demo. Diese Demo dient dazu, dass die Entwickler auch Feedback bekommen. Ich habe sie gespielt. Ich fand es eigentlich ganz cool, so mit dem Mac durch die Gegend fliegen, Gegner platt machen. Das gefällt mir. Deswegen freue ich mich eigentlich auf das Spiel. Technisch lief nicht alles so rund. Man hatte so ein bisschen Frame-Drops. Ich finde es auch extrem hektisch, aber dafür gefiel mir dann der Bossgegner. Man merkt, dass da noch schon ein gehöriger Feinschliff nötig sein wird. Und deswegen gibt fleißig Demo-Feedback den Entwicklern und dann könnt ihr das vielleicht beheben und dann wird das Spiel ein runderes Erlebnis. Und die Macken werden bis zum Release noch behoben. Fans von Armored Core werden ja sicherlich Interesse dran haben. Ich bin auch gespannt, eben weil ich auch damals Mangas von, Neon Genesis Evangelion gelesen habe. Und deswegen mag ich so Mac-Settings irgendwie ganz gerne. Ja, Codemasters bringt dann noch Grid Autosport für die Switch positiv. Ein realistisches Rennspiel gibt's endlich für die Nintendo-Konsole. Negativ, das ist technisch echt altbacken. Aber spielerisch zumindest anständig, also sofern der Port gelungen wird, weil das Spiel ist auch schon was älter. Man darf jetzt kein Forza Motorsport 7 erwarten, aber für Freunde von so Rennspielen kann das sicherlich trotz aller technischen Macken interessant werden. Sommer 2019 wird es erscheinen. Und ja, was habe ich noch auf der Liste? Ach ja, eine positive Überraschung habe ich noch. Und zwar, dass Hellblade Senua's Sacrifice für die Switch erscheinen wird. Das ist eines der Überraschungshits 2017 von Ninja Theory. Das Entwicklerstudio wurde dann 2018 von Microsoft aufgekauft und deswegen befürchteten viele, dass die künftig nur noch exklusiv für Xbox arbeiten werden. Ja, aber Microsoft ist mittlerweile ein sehr weltoffenes Unternehmen und veröffentlichte ja schon am 4. Dezember eine Retail-Fassung des Spiels für die PlayStation 4 und ab Frühjahr 2019 dann eben auch für die Switch und wird aber dann für die Switch ein Digital-Release sein. Trotzdem handelt es sich hier um ein ganz besonderes Spiel. Das ist ein gleich Horrortrip in die Psyche von Senua. Man hört auch Stimmen und so weiter. Das Spiel hat einige BAFTA Awards gewonnen und auch ganz, ganz viele Awards. Auch beste Darstellerin. Kann man sich mal geben, würde ich mal sagen. Ja, dann gab es noch so ein paar kleinere Neuigkeiten. Chocobos, Mystery Dungeon, Everybody wird ab dem 20. März im eShop erhältlich sein. Unravel 2 erscheint am 22. März für die Switch. Hatte mich 2018 immer gefragt, warum das Spiel irgendwie von EA vergessen wurde, also zumindest warum die Switch als Plattform irgendwie vergessen wurde, weil kaum ein Spiel wäre perfekter für die Switch gewesen. Also mit den zwei niedlichen Janis durch die Levels hüpfen, Puzzles lösen, wäre perfekt gewesen, kam aber nicht. Kommt aber bald. Immerhin, EA lernt vielleicht langsam. 4 Tage später, am 26. März, erscheint dann endlich die Umsetzung von Final Fantasy 7 und als kleines Schmankerl gibt es ab sofort Final Fantasy 9. Ach, Final Fantasy 9, Vivi, bester Videospielecharakter aller Zeiten. Aber warum erst 9 vor 7 erscheint, muss mir jetzt keiner erklären. Ist also, ab 23. April irgendwie ist dann noch Mortal Kombat 11 für die Switch erhältlich. Also mal ein aktuelles Spiel, finde ich sehr schön. Irgendwie auch cool, denn ich habe damals das erste Mortal Kombat auf dem Super Nintendo gespielt und Mortal Kombat 2, glaube ich, auch. Und dass die Serie jetzt wieder auf einer Nintendo-Konsole vorhanden ist, ist irgendwie schön. Also Nostalgie. Ja, und ein bisschen Nostalgie habe ich dann noch, dass am 21. Mai Assassin's Creed 3 Remastered für die Switch erscheint. Das Original war ein Launch-Titel für die Wii U, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ist bis heute mein einziges Spiel der Reihe, was ich durchgespielt habe. Der Anfang ist was zäh, aber eigentlich so aufgrund des Settings amerikanische Revolution hat mir das gefallen. Die Switch-Fassung unterstützt dann auch Bewegungssteuerung und als Bonus gibt's als Download das komplette Spiel Assassin's Creed Liberation Remastered. Also man hat dann zwei Spiele zum Preis von einem. Das ist erstmal per se ganz gut, würde ich mal sagen. Ja, eine echte Überraschung war dann noch die Ankündigung von Astral Chain. Ich rätselte beim Trailer immer so, was ist denn das für ein Spiel? Dachte der ganzen Zeit, das sieht doch so aus wie Platinum Games. Und ja, so war es letztendlich auch. Denn Platinum Games bringt ein exklusives Actionspiel für die Switch. Und dieses soll bereits am 30. August 2019 erscheinen. Und ich fand die Spielszenen in dieser futuristischen Stadt, die machten echt was her. Und man wählt irgendwie aus ein von zwei spielbaren Charakteren und kämpft dann halt gegen die Gegner, gegen die außerirdischen Kreaturen und an der Seite hat dann irgendwie seinen eigenen Zwillingsbruder. Und das erinnerte mich irgendwie alles an Nier Automata, aber ist auch kein, also jetzt nicht vom Gegnerdesign, aber so irgendwie vom Stil. Ich hatte so direkt an Nier Automata gedacht und ist aber auch kein Wunder, denn Takahisa Taura, der ist zuvor als Game Director eben bei Nier Automata arbeitet, der ist jetzt Director für Astral Chain. Charakterdesign stammt vom Manga-Künstler Masakazu Katsura. Der hat irgendwie Sadman und Videogirl AI gemacht. War eine richtig tolle Ankündigung, würde ich sagen. Also ich liebe Platinum Games. Also es ist noch nicht so, dass ich mir jedes Spiel blind kaufe, aber spätestens seit Bayonetta bin ich da voll dabei. Also ich habe ja Bayonetta auch für die Wii U und für die Switch gekauft. So sehr mochte ich das. Und apropos Bayonetta, was ist eigentlich mit Teil 3? Irgendwie Anfang letzten Jahres angekündigt, danach nie wieder was gehört. Und jetzt auf der Direct hieß es dann auch nur, ja, die Entwicklung liefe auf Hochtouren. Ja, sind wir mal gespannt. Wurde zumindest nicht eingestellt. Immerhin. Aber irgendwie ist da auch wieder so ein schlechtes Gefühl, dass man ein Spiel ankündigt und dann nie was dazu zeigt und jetzt über ein Jahr später immer noch nichts. Da kriege ich immer leichte Bauchschmerzen. Naja, müssen wir mal gucken. Der letzte Titel der Direct, der war dann mein persönliches Megaton. Ein Remake von The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe das Gameboy-Original geliebt. Ich feiere auch den neuen Grafikstil. Der passt meines Erachtens perfekt. Es ist halt irgendwie so schade, dass man erst dieses 2D-Intro sah. Also so schöne Anime-Zeichentrick-Optik. Und dann die Gameplay-Szenen in dieser ISO-Perspektive, in dieser, ich sag mal, Knet-Optik. Also diesen anderen Böse haben auch schon gemeint, das sieht aus wie ein Mobile-Game, finde ich gar nicht. Aber ich weiß, dass viele die neue Optik auch nicht mögen werden. Oder ich befürchte das zumindest. So wie damals Wind Waker. Weil ich bei Wind Waker habe ich irgendwie damals auch direkt gefeiert, weil ich mag ja so Cartoon-Optik und alle anderen, ich will ein realistisches Zelda. Befürchte ich jetzt auch so ein bisschen. Müssen wir mal abwarten. Ich habe aber den Trailer jetzt so oft gesehen und ich kann mich von dieser Knuddel-Optik schon gar nicht mehr satt sehen. Auch weil es da überall Details gab und es gibt dann auch so ein natürlich Vergleich mit Oceanhorn, aber ich muss auch sagen, mir gefällt das Zelda Remake besser optisch. Und wenn man dann noch die Spielszenen mit den originalen Gameboy-Szenen vergleicht, da fällt einem erst auf, wie nah man eigentlich dran ist. Und 2019 soll das Spiel erscheinen. Ich denke also Weihnachtsgeschäft, ein Zelda an Weihnachten. Hey, was gibt es Besseres? Definitiv Pflichtkauf für mich. Ja, und was kann ich zusammenfassend sagen? Also ich muss sagen, mir hat diese Direct verdammt gut gefallen. Also es gab neue Titel wie Super Mario Maker 2, Box Boy und Box Girl, Uninaki, Tetris 99, Astral Chain und The Legend of Zelda Link's Awakening. Also das sind alles Titel, die jetzt angekündigt wurden. Dazu gab es endlich mal ein bisschen mehr Infos zu Fire Emblem Three Houses. Dann kam die Überraschung, dass Dragon Quest 11S erscheint diesen Herbst für die Switch und dass das die definitive Fassung ist mit Retro-Optik per Knopfdruck, also Wechsel zwischen 3D und 2D, zwischen modern und 16-Bit. Und es hat Orchestermusik dabei zum ersten Mal, also kein MIDI-Gedudel mehr. Hammer Ankündigung war das. Yoshi's Crafted World und Demon's Ex Machina, die sind als Demo-Version verfügbar. Könnt ihr euch also selber ein Bild von machen. Ja, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed 3, Hellblade, Bloodstained. Also gab ein paar Third-Party-Spiele, beziehungsweise die auch dann jetzt mal Termine. Natürlich schade, dass jetzt Assassin's Creed 3 ein altes Spiel ist. Ja, aber dafür Mortal Kombat 11 ist neu, Hellblade ist nicht so alt, Bloodstained kommt sowieso erst dieses Jahr raus, also von daher ist das nicht so schlecht. Dazu noch DLCs für Captain Toad, Treasure Tracker, also ja, im Prinzip war ich rundum zufrieden. Finde es aber immer noch schade, dass die meisten dieser Spiele erst ab Juni erscheinen. Sprich, um Sommer, um Herbst, da Sommer, Herbst, Winter, da können wir als Switch-Fan, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, weil es kommt dann immer etwas. Also Ende Juni Mario Maker 2, Ende Juli kommt das Fire Emblem, im Ende August kommt Astral Chain, irgendwann das Pokémon müsste auch irgendwann, denke ich, dann in diesem Jahr kommen. Eigentlich ist ein Animal Crossing noch angekündigt. Eigentlich ist ein Luigi Mansion noch angekündigt. Das Dragon Quest 11 kommt auch. Ja, im Herbst haben sie halt gesagt. Das Zelda kommt auch im Winter wahrscheinlich. Also ab Juni läuft's im Prinzip. Ja, bis dahin ist so ein bisschen mau, ne? Also da müssen wir halt Tetris 99 spielen oder so. Oder irgendwelche DLCs machen. Das ist ein bisschen schade. Also, dass das Nintendo irgendwie jetzt wieder so. Ja gut, Yoshi wird ja noch kommen im Frühjahr. Das reicht ja irgendwie auch nicht. Also, wenn ich dann bei der Konkurrenz gucke, was die so im Frühjahr abfeiern, irgendwie da die das Anthem. Das Resident Evil 2 Remake, Ace Combat, die Division 2, also da kommt schon überall ein paar neue Titel und ja, bei der Switch halt nicht so. Von daher, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht überrascht uns Nintendo aber auch noch positiv und es kommen noch so ein paar Titel, die noch nicht angekündigt sind. Lass uns da einfach mal überraschen. Jetzt möchte ich auch nicht mit so einem negativen Vibe aus dieser Folge mich irgendwie verabschieden, sondern das war eine gute Direct, eine sehr, sehr, sehr gute Direct. Für mich waren unheimlich viele Spiele dabei. Ich freue mich drauf, dass das für mich auch eine tolle zweite Jahreshälfte wird für die Switch. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder für das Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Thomas.